Steuermannschaft, der Kanzlei-Podcast mit Daniel Kubica und spannenden Gästen aus der Branche. Zusammen setzen wir Kurs Richtung Zukunft und beleuchten die aktuellen und zentralen Branchenthemen für eine nachhaltige Kanzleientwicklung.
Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Dr. Martin Heiß. Er ist Partner und Steuerberater bei KBHT und ich freue mich sehr, dass Martin heute bei uns ist.
Hallo Daniel, ich freue mich dabei zu sein.
Fangen wir direkt ganz vorne an. Wie bist du denn zur KBHT gekommen?
Es ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich bin inzwischen seit 10 Jahren bei KBHT und war vorher für 12 Jahre bei einer größeren Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Düsseldorf und hatte in verschiedenen Fachjournalen immer schon mal Stellenanzeigen von KBHT gesehen über die Zeit. KBHT hatte über die Zeit immer gesucht nach einem unternehmerischen Steuerberater, der perspektivisch eine Beteiligung anstrebt. Und ich hatte bei mir auf der Festplatte immer diese Stellenanzeigen abgelegt. Und als dann der Moment kam, dass ich mir gedacht habe, ich würde gerne unternehmerisch aktiver in einer kleineren Kanzlei tätig werden, kam mir das dann wieder hoch. Und dann habe ich Kontakt aufgenommen mit Michael Carlos.
Jetzt sagst du kleinere Kanzlei, so ganz klein ist KBHT ja nicht.
Das ist immer eine Frage dessen, von wo du ausschaust.
Genau. Das heißt, wenn man für den Big Four kommt, klar, da sind wir alle klein, aber ansonsten ist es schon ein größerer Player am Markt. Magst du sagen, wie viele Mitarbeiter ihr aktuell ungefähr habt?
Sehr gerne. Also aktuell sind wir bei so knapp 200 Mitarbeitern. Ne, Jungs Account ist 201. Wir wachsen also sehr aktiv. Und vor allem irgendwie vor 10 Jahren, als ich geguckt habe, hatten wir so knapp um die 100 Mitarbeitende. Das heißt, KBHT wächst stark. Und ich bin Teil dessen und das macht riesig viel Spaß, in so einem Unternehmen tätig zu sein.
Jetzt habe ich gerade mal schnell mitgerechnet und gerundet. Das heißt, ein neuer Mitarbeiter pro Monat. Aber ganz so einfach kann man es ja nicht rechnen. Bei dem heutigen Fachkräftemangel heißt das ja eigentlich 2 pro Monat, weil einer wieder geht.
So in etwa.
Okay, das ist wirklich eine beeindruckende Leistung. Als ihr angefangen habt, war ja auch das Problem, Mandanten zu bekommen. Hattet ihr eine besondere Strategie oder eine Spezialisierung?
Also wir sind ja als KBHT sind wir gegründet 1991 und eigentlich von der Historie sind wir, wenn man so will, eine Art PwC-Spin-Off. Unsere Seniorpartner waren bei einem PwC-Vorläufer bei Dr. Kocke und haben sich dann irgendwann entschieden, sie möchten selbstständig unternehmerisch tätig sein und dann haben die KBHT gegründet. Also gibt es diese schönen Geschichten von Michael Carlos mit 2 Mitarbeitern und seiner Schwiegermutter im Büro in Neuss, drüben in der Promenadenstraße und seitdem sind wir entsprechend gewachsen. Ich glaube, das erklärt schon den Grundstock. Wir haben deswegen eine ganze Reihe Mandate, die eigentlich in so einer PwC-Struktur heimisch waren. Wir haben japanische Gesellschaften, die hier unterwegs sind und sind seitdem auch immer schon mit dem internationalen Geschäft bewandert gewesen. Und ansonsten arbeiten wir mit den klassischen Mittelständlern, sind groß geworden mit klassischen Mittelständlern hier um und herum Neuss.
Das heißt, wenn ihr neue Mitarbeiter sucht, sucht ihr auch zum Teil, sag ich mal, in den gleichen Gewässern wie die großen, wie PwC und so weiter und nicht zwingend wie die normale kleine Einzelkanzlei.
Sowohl als auch. Also im Unterschied zu PwC etc. machen wir durchaus auch eine ganze Menge Buchhaltung, Löhne, Steuererklärung, Abschlüsse. Das sogenannte Standardgeschäft bei uns, die haben die großen ja eher nicht. Also in dem Bereich sind wir durchaus auch stark, aber in der Tat, wir arbeiten auch mit vielen Leuten, die bei den Big Four arbeiten oder wir haben in Düsseldorf ja auch sehr stark so die mittlerweile Next 10, die da unterwegs sind. Und wir haben von der regionalen Lage schlichtweg den Vorteil, dass wir in Neuss hier vor den Toren Düsseldorfs liegen und damit sind alle, die hier von Westen reinkommen, von Mönchengladbach, von Richtung holländischer Grenze, wenn die bei uns arbeiten, müssen die nicht nach Düsseldorf reinfahren und das ist schon ein massiver Standortvorteil.
Ja, allerdings. Ich finde es auch schön, dass er das Tagesgeschäft noch macht. Ich finde, das wird manchmal dann doch unterschätzt. Da muss man sich vielleicht, so der große Vorteil als Partner ist, man muss sich vielleicht gar nicht so sehr darum kümmern. Dagegen, wenn ein internationales Mandat ankommt, hat irgendwelche Spezialfragen, ist man ja doch immer selbst gebunden oder an einer der anderen Partner. Das ist schon ein Riesenvorteil.
Ja, und ist völlig richtig. Und wir stellen auch fest, dass durchaus größere Tickets, also größere Mittelständler, durchaus auch ein Interesse daran haben, diese Leistung professionell outzusourcen. Und wenn du dann nicht der Steuerberater bist, wo freitags ab 13 Uhr niemand mehr erreichbar ist, sondern wenn du ein hohes Service-Level schaffst, dann sind das durchaus interessante unternehmerische Tätigkeiten, wo du halt mit spannenden Mandaten arbeiten kannst.
Ja, mal gucken, ob ich es richtig verstanden habe. Das heißt, auch eure normalen, Standardtätigkeiten, die ihr macht, da habt ihr doch etwas erweiterte Öffnungszeiten.
Was heißt erweiterte Öffnungszeiten? Also ich hätte gesagt, beim modernen Steuerberater, der orientiert sich an den Bedarfen seiner Kunden, seiner Mandanten und dementsprechend gibt final der Kunde die Öffnungszeiten vor, wann wir wie erreichbar sind. Wir haben natürlich für uns intern, wir sind auch im Wettbewerb um gute Menschen, die bei uns arbeiten. Dementsprechend haben wir flexible Arbeitszeiten, wo die Leute sich das einteilen können. Das heißt, freitags sind halt schon nachmittags auch viele weg, aber wir sind halt schon weiterhin erreichbar und haben nicht so diese Service-Einstellung, dass auch freitags um 12 der Service aufhört.
Ja, das ist in der Tat ein großer Wettbewerbsvorteil, das würde ich unterstreichen. Als Kanzlei wird ja so ein bisschen zerrissen. Der Mandant ist vielleicht ganz froh, wenn er freitags, nachmittags einen Ansprechpartner hat. Die Mitarbeiter wollen frei haben und im Moment, ja, wenn man es ganz hart sieht, wenn man sich entscheiden muss zwischen Mandant und Mitarbeiter, ist der Mitarbeiter im Moment, ich will nicht sagen wertvoller, aber es ist die Engstelle.
Das ist definitiv so. Ich sage dazu immer ganz gerne, das hat sich total gedreht. Früher war der Kunde König, vor 10 Jahren, da hast du alles dafür getan, damit der Kunde kommt und bleibt. Und der Mitarbeiter war eher auf Augenhöhe unterwegs und das hat sich total gedreht. Mittlerweile ist der Kunde auf Augenhöhe mit dem, was du machst und der Mitarbeiter ist eigentlich der König, wo du bemüht bist, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass der sich wohlfühlt, zu dir kommt und bei dir bleibt.
Ja, das geht uns im Moment allen so. Habt ihr denn auch schon bei den Mandanten Veränderungen gemerkt, dass ihr, sag ich mal, neue Mandanten gar nicht mehr aufnehmen könnt oder sogar Bestandsmandate abgeben müsst?
Ich glaube, das ist in allen Steuerkanzleien so. Also wir merken das jetzt seit ungefähr 2 Jahren, dass Mandanten, wenn die neu anfragen, eigentlich immer schon fragen, habt ihr denn überhaupt Kapazität, uns aufzunehmen? Ja, da höre ich raus, die haben schon woanders angefragt und wenn die woanders angefragt haben und schon mehrfach gesagt gekriegt haben, nee, hier nicht mehr, wir sind voll, dann führt das schon bei diesen Mandanten zu einer anderen Erwartungshaltung und auch zu einem anderen Arbeiten. Das heißt generell, Mandanten, wenn wir sie aufgleisen können, sind die glücklich, dass die bei uns unterkommen. Und das ist ein bisschen so wie mit den Handwerkern mittlerweile. Du bist froh, wenn du einen Handwerker hast, der kommt, der zuverlässig ist, der tatsächlich irgendwie verstanden hat, was du brauchst und diese Leistung erbringt. Und da geht es gar nicht mehr so primär um Preis. Das heißt, die Mandanten, die irgendwie günstig einkaufen wollen, das ist eigentlich eine Sache, das nehmen wir nicht mehr so wahr, das nimmt ab.
Ja, genau, das ist so. Also wir hatten jetzt auch wieder den Fall, da hat ein Neumandant angerufen, hat gesagt, das ist der 7. Steuerberater, den ich anrufe. Dann hat gesagt, okay, bei der 7. Wahl sollten wir übernehmen, ob wir es überhaupt annehmen. Scheinbar waren sie ja 6 andere besser. Aber das war gar nicht so böse von ihm gemeint, sondern der wohnt auch ein bisschen außerhalb von meinem eigenen Standort und hat einfach so einmal rund telefoniert von dem Ort seines Unternehmens. Es war einfach ganz schwer, jemanden zu finden, der Kapazitäten hat, ihm aufzunehmen.
Das ist so. Ja, aber sind wir eigentlich seit 2 Jahren in der Situation, dass wir Schwierigkeiten haben, Mandate anzunehmen, insbesondere im nationalen Kontext. Wir sind ja nebenbei, machen wir auch internationale Themen. Wir sind international bei Lineal Global organisiert, wo wir auch gut vernetzt sind und da durchaus einen stetigen Mandatszufluss von Inbound-Mandaten bekommen. Und die Schwierigkeit dabei ist, dass wenn du dir es mit den Amerikanern, mit den Briten, mit den Holländern nicht verscherzen willst, dann musst du, wenn die Bedarf haben, die Sachen auch nehmen. Das heißt, den Mandatszufluss können wir nicht abriegeln, den nehmen wir, den bekommen wir im Laufenden irgendwo unter. Und das macht dann natürlich die Kapazitäten eng für zusätzliche nationale Themen, weil die Engstelle eben, wie du das auch schon gesagt hast, eigentlich ist, wie viele Leute kriegst du eigentlich? Ne, und zwar netto mit dem, was du an natürlicher Fluktuation hast und dem, was du zusätzlich ungeboardet bekommst.
Jetzt ist Fachkräftemangel ja kein rein deutsches Thema, aber man hört doch immer wieder bei Gesprächen mit anderen Ländern, dass es bei denen nicht ganz so schlimm ist, teilweise oder
ist das je nachdem. So?
Ja, es ist scheinbar so. Also wir haben auch schon Mandanten, die sind auch manchmal ein bisschen, ich sag mal, im Osten Europas unterwegs und die sagen, die Menschen sind sogar noch dankbar, dass sie da einen Job bekommen. Also die sind auch bereit, abends eine Stunde länger zu bleiben, weil sie gutes Geld verdienen. Also ganz anders, als man im Moment hier wahrnimmt. Aber das heißt, eure Geschäftspartner im Ausland kennen die Problematik und sind da manchmal auch ein bisschen nachsichtig.
Ja, einerseits schon. Also unsere Wahrnehmung ist, wir sind sehr stark im Westen Europas unterwegs und in US-Amerika. Und wenn du hier im Westen Europas bist, ist das überall das gleiche Problem und bei den Amerikanern auch. Was für mich eine ganz spannende Erkenntnis war, als ich im Mai auf dem Managing Partner Meeting in Chicago war von unserem Netzwerk, ist kein Netzwerk, eine Association, ist ja ein feiner Unterschied, habe ich festgestellt, dass die Amerikaner dafür eine ganz elegante Lösung haben. Die haben also gar nicht so sehr wie wir diesen Druck Richtung KI und Prozessoptimierung, sondern die gehen sehr stark in Richtung Outsourcing ins Ausland. Musst du dir also so vorstellen, fast jedes amerikanische etwas größere Buchhaltungs- und Steuerberatungsunternehmen hat Leute in Indien oder auf den Philippinen. Und zwar so wie, ne, musst du dir so vorstellen, wie wenn wir jetzt ein Büro in Magdeburg oder in irgendeiner anderen strukturschwachen Region aufmachen würden und da Leute hinsetzen würden, die für uns arbeiten, machen die das in Indien oder auf den Philippinen?
Also wir haben natürlich auch schon mal drüber nachgedacht, haben aber gesagt, dass unsere eine Kanzlei dafür doch noch zu klein ist. Zumal wir auch irgendwie ein bisschen das Problem haben, wie kriegt man die Qualität gesichert? Und da kommen natürlich auch direkt so Gedankenspiele wie, ach, muss man da vielleicht vor Ort auch einen Deutschlehrer einstellen, dass die irgendwann auch mal relativ flüssig Deutsch sprechen für die Kommunikation? Habt ihr da auch schon mal drüber nachgedacht?
Haben wir auch schon drüber nachgedacht. Und wir haben auch bei uns aus der Association haben wir durchaus Ansprechpartner bzw. Kontakte, die total heiß drauf wären, das mit uns zu machen. Also es gibt also indische Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, das anzubieten. Und unsere holländischen Freunde aus unserem aus unserer Association, die machen das auch schon. Die haben schon 5 oder 6 Wirtschaftsprüfer mit indischem Background da, die im Moment auf holländischem Steuerrecht ausbilden und die im Moment schon komplexere Tätigkeiten, also da geht es nicht um die Handlanger-Tätigkeiten, sondern Jahresabschlusserstellung und sowas für die ausführen. Aber die entscheidende Frage eigentlich, wo wir drüber nachdenken, ist, wie bringen wir eigentlich jemanden, der clever ist, der will, der einen Hochschulabschluss hat, wie bringen wir den dahin, dass der aber noch keine FIBU kann, der noch keinen Abschluss kann, der kein deutsches HGB kann, wie bringen wir dahin, dem das da beizubringen? Und das ist im Grunde genommen eigentlich die gleiche Fragestellung, vor der wir hier national stehen. Was machst du, wenn du jemanden hast, der sich hier bewirbt, der irgendwelche Lücken hat, der irgendwas nicht kann? Wir alle wünschen uns eigentlich die perfekt Ausgebildeten, die DATEV können, die Berufserfahrung haben, die fleißig sind, die umtriebig sind, die lernen wollen, die eine gute Fehlerkultur haben. Aber was machst du, wenn dem irgendwelche inhaltlichen Skills fehlen? Nun, das ist eine Sache, die wir in unserer Organisation im Moment versuchen, sehr nach vorne zu treiben. Dieses Wissen, wie bringe ich eigentlich jemandem von der Pike auf das bei in einem Schnellkurs, was er eigentlich können muss, um eine bestimmte Position bei uns sinnvoll zu erfüllen?
Ja, ein guter Ansatz. Ich habe heute Morgen noch in einem Podcast gehört, dass da ja auch die jungen Leute ein bisschen anders ticken als so meine Generation. Die sagen, wir wollen auch die Unterstützung und die Hilfe vom Chef. Also bei mir war das zum Beispiel so, mein Chef hat mir eine Aufgabe gegeben, ich habe die erledigt.
Und sei es Autowaschen für den Chef.
Genau.
Was sogar noch ein Zeichen von Vertrauen war, dass dir das Auto anvertraut wurde und du es eigentlich ganz cool fandst, mal mit diesem Auto zu fahren.
Ja, richtig. Ja, aber das ist heute anders. Das habe ich vielleicht auch selbst ein bisschen unterschätzt, dass wir den jungen Leuten noch Arbeiten geben haben, gesagt, ja, mach mal, kämpf dich da mal rein. Und dann sagen die, nee, da habe ich eigentlich keine Lust zu, das ist mir viel zu anstrengend. Kannst du mir nicht zeigen, wie das geht?
Wir haben in diesem Jahr haben wir erstmalig zum Jahreskick-off ein Town Hall gemacht, ein KWHT-Town Hall, was eigentlich heißt, wir haben alle Leute zusammengeholt in einen großen Raum und haben denen unsere Jahresbotschaft mitgegeben und danach in den Teams darüber diskutiert. Und ich habe dann diesen Kick-Off-Vortrag gehalten und das Spannendste war für mich eigentlich, was bei unseren Leuten resoniert hat. Und eigentlich das, was bei den Leuten am meisten Feedback gegeben hat und was am besten angekommen ist, ist nicht nur zu sagen, ne, wir müssen jetzt drauf schauen, folgende Themen haben wir in der Pipeline, das wollen wir tun, sondern Verständnis dafür, dass wir wissen, dass das schwierig ist und dass die Leute sich Unterstützung wünschen. Also diesen Gedanken von, was du auch meinst, Caring Company, ne, wir unterstützen euch bei den Herausforderungen, die euch begegnen. Und wir haben seitdem verschiedene Projekte eingeführt, um da tatsächlich unterstützen zu können. Mittlerweile haben wir eine Psychologin, die Vollzeit bei uns tätig ist, die unsere Leute coacht, die mit unseren Führungskräften kollegiale Fallberatungen macht und die in all so diesen persönlichen Themen irgendwo hilft, sei es auch diese privaten Themen, die eigentlich beim Arbeitsleben so ein bisschen zu Schwierigkeiten führen können. Zum Beispiel haben wir einen Fall, die sind in der Trennung und haben Finanzprobleme und das ist eine Sache, die strahlt aufs Arbeiten ab. Und das als Arbeitgeber auch mit abholen können, wo man früher gesagt hätte, was geht mich das an? Derjenige soll irgendwie fit zur Arbeit kommen und seine Leistung bringen. Und zudem haben wir, was auch ganz spannend ist, dieses Jahr ein Coaches-Projekt eingeführt, in der Form, dass wir Leute, die bei uns fachlich in verschiedenen Bereichen fit sind, geschult haben, die haben quasi eine kleine Coaching-Ausbildung gekriegt, wie die also dann mit auf kollegialer Ebene mit ihren Kollegen arbeiten können und denen vermitteln können, wie sie ihre Arbeit irgendwie besser machen können. Es kann um IT-Anwendungen gehen, das kann daran gehen, wie machst du da eigentlich praktisch die Arbeit besser und oder machst du vielleicht einfach unnötige Sachen, wie macht man die Sachen eigentlich heutzutage sinnvoll?
Jetzt ist das für euch als wirklich große Kanzlei, ihr gehört ja zu den Top
35.
Okay, genau. Das ist immer ein bisschen schwer, die genauen Zahlen so rauszukriegen an Statistiken.
Es kommt auf das Marktforschungsinstitut an, was du gerade fragst.
Genau, 35 hört sich gut an. Ich hätte euch auch sehr weit oben eingeordnet. Ist das noch relativ leicht, sich so eine Person wie eine Psychologin einzukaufen? Man hat vielleicht ein entsprechendes Budget, was man dafür
macht. Auf der einen Seite sagst du, es ist relativ leicht. Wenn du dir vergleichbare Firmen ähnlicher Größe anguckst, ist das nicht die Regel. Das macht kaum einer.
Würdest du denn sagen, auch für kleinere Einheiten ist das sinnvoll? Klar, die können keinen einstellen, aber die könnten sich ja abends mal einen Beratertag dazu kaufen.
Das ist halt, ich glaube, entscheidend ist, dass du diesen Bedarf siehst. Wenn du jetzt eine kleine Einheit bist mit 10 Kollegen oder sowas, dann wirst du auch feststellen, dass in deinem Team Unterstützungsbedarf ist. Welcher Form auch immer. Sei es irgendwie, wenn es menschlich irgendwo mal kriselt, wenn irgendwer Schwierigkeiten mit irgendwas hat und irgendwas an was kämpft. Und eigentlich unsere bisherige Lösung war eigentlich immer, dass dann die Partner, die sowas persönlich menschlich können, dass die sich dann da reingeschmissen haben, dass die das abgefangen haben. Und das ist das in der Regel, wie das in den kleineren Kanzleien weiterhin gelöst wird.
Ja,
das wir haben nur für unseren Teil festgestellt, dass wir dem nicht so viel Zeit widmen können, wie wir eigentlich müssten, damit die Organisation gut funktioniert. Und deswegen haben wir uns da jemanden für gesucht, der nicht nur die Zeit hat, das ist das eine, und für den das Priorität hat und der das sogar noch besser kann, als wir das könnten.
Genau, das hast du sehr gut zusammengefasst. Zum einen muss man die Zeit dafür haben. Das heißt, irgendwo der Top-Partner, der fachlich was ganz Besonderes kann, den jetzt für die Mitarbeiter abstellen. Das heißt, der fehlt dann wieder im rein fachlichen, genau. Wo er vielleicht auch nicht so einfach zu setzen ist. Und vor allem, was du sagst, ist, nicht jeder Partner kann es gut mit Menschen. Also manche sind einfach fachlich unglaublich klug, aber die lässt du besser nicht auf die Mitarbeiter los. Mhm. Und dann bleibt das dann doch immer in wenigen Köpfen im Unternehmen hängen.
Richtig. Wenn du die halt überhaupt hast, die Köpfe, ne? Wenn die halt auch anderweitig gebunden sind. Und wir haben halt festgestellt, das sind eigentlich zwei verschiedene Themen. Das eine ist, du musst jemanden haben, der dann Sinn für hat und sich da überhaupt drum kümmert. Und die zweite Thematik, was für uns eigentlich der Game Changer war, was wir schon vor ein paar Jahren eingeleitet haben, ist, dass wir als Partner nicht mehr alles selber machen. Ich glaube generell, wenn man als Unternehmen wächst, ist ein ganz interessanter Schritt, wenn man stärker in eine Spezialisierung geht. Das heißt, wenn man zum Beispiel Kollegen hat, die so eine Umstrukturierung und solche Themen ausschließlich machen und nicht nebenbei Abschlüsse erstellen, ne, für Fachthemen jemand speziell zu haben. Und dann für uns war mit der größte Schub, eine HR-Abteilung zu haben. Wir haben angefangen mit einer HR-Managerin 2018, die dann bei uns ausschließlich für Personal zuständig war und ein Personal-Background hatte. Die kam damals von Ernst & Young und hat in unser Unternehmen nochmal eine ganz andere Professionalisierung und ein ganz anderes Niveau für diese HR-Themen reingebracht. Und dieses Konzept haben wir seitdem mit Marketing, Kommunikation, Coaching, ähnlichen Themen übernommen, mit dem Erfolg, dass du jemanden hast, für den das wichtig ist und für den das an erster Reihe steht. Recruiting ist auch so ein klassisches Thema, wo du eigentlich bei vielen Kanzleien hörst, dass sie sich total schwer damit tun. Aber wenn du dann eigentlich mitbekommst, wie viel Zeit denn mit Recruiting verbracht wird und welche Priorität das im Tagesgeschäft hat, dann siehst du in der Regel, dass es hinterher sortiert wird, was auch irgendwie klar ist. Der Mandant geht vor, das laufende Geschäft geht vor. Und würde ich sagen, so funktioniert Recruiting heute nicht mehr. Das muss an Nummer eins stehen.
Ja, habt ihr das denn, ihr habt ja schon sehr viel gemacht, habt ihr das denn mit einem professionellen, kontinuierlichen Verbesserungsprozess, also dass das wirklich aktiv geplant ist?
Also wir haben im Grunde genommen haben wir es immer so gemacht, dass wir quasi für uns eine Arbeitshypothese aufgestellt haben, dass wir gesagt haben, wir stellen jetzt eine HR-Managerin ein. Wir glauben, dass wir die brauchen. Wir haben folgendes Tätigkeitsprofil. Und dann haben wir mal geguckt, was bewirbt sich dann eigentlich auf diese Stellenanzeige, die wir geschaltet haben. Und darüber haben wir dann festgestellt, was realistisch ist von unserer Vorstellung, was diese Person macht und was nicht. Das Gleiche aus, wir haben mittlerweile 2 Vollzeit-Recruiter beschäftigt, haben uns also quasi, ne, wir haben die Leute eingestellt, haben geguckt, dass es vom Profil her passt und dann haben wir in dem Modell immer weiterentwickelt, also schon eine Art kontinuierlicher Verbesserungsprozess, dass wir gelernt haben, wie wir unsere Organisation bauen müssen, dass das sinnvoll funktioniert.
Ja, Wahnsinn, jetzt habt ihr schon sehr viel Tolles erreicht. Hattet ihr denn da auch schon mal einen Misserfolg? Dass man sagt, man hat auch schon mal jemanden eingestellt auf so einer Spezialstelle, wo man nachher sagt, oh Gott, das war nichts.
Das ist in der Tat eine super hohe Gefahr, weil du natürlich in dem Bereich Leute einstellst mit Spezialgebieten in Themen, von denen wir keine Ahnung haben. Ne, beziehungsweise du als Steuerberater glaubst du ja, dass du von allem irgendwo Ahnung hast. Aber als demütiger Mensch weißt du, dass du mehr Dinge nicht weißt, als du weißt. Wir haben im Marketing haben wir mal eine Person eingestellt, die unser Social Media Marketing überarbeiten sollte, da Schwung reinbringen sollte. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Und da haben wir uns auch sehr schwer mitgetan, irgendwie das richtig zu führen. War im Wesentlichen also aber die Grundregel, du musst genau darauf gucken, was du für Leute einstellst. Learning für mich ist, du musst eigentlich in Bereichen, wo du nichts von kennst und die nicht präzise führen kannst, wo du mehr auf so einer Metaebene unterwegs bist, musst du Leute haben, die einen hohen Eigenantrieb haben und die selbst eigentlich Spaß daran haben, so einen Raum zu füllen und selbst mal darüber nachzudenken, was ist denn ein sinnvolles Ziel von dem, was ich hier tue?
Ja, Wahnsinn. Also wir haben sehr ähnliche Erfahrungen gemacht. Wir haben auch ein nettes Holding-Team. Fühlt euch gelobt, liebes Holding-Team. Dort sitzen auch nette Mitarbeiterinnen für Marketing, HR und so weiter. Aber wir haben auch ein oder zwei Fehleinstellungen gehabt, wo wir einfach gedacht haben, das probieren wir mal. Und jetzt will ich gar nicht sagen, dass das an den Menschen selbst lag, sondern einfach, die kommen vielleicht aus einer anderen Branche, verstehen die Steuerberater nicht oder wir sind vielleicht auch ein bisschen komisch an der einen oder anderen Stelle und auf einmal müssen die ganz anders arbeiten. Und die haben dann bei uns gemerkt, die kamen zum Beispiel aus Branchen, wo man sehr leicht Mitarbeiter bekommen hat und dann kamen die mit denen, wir machen eine Zeitungsanzeige. Dann haben wir gesagt, ja, haben wir schon 100 Mal gemacht, können wir nochmal machen, wird aber nicht funktionieren. Also in der Tat ist das dann ein Invest oder versenkt man ja auch direkt mal, ich sag mal, 50.000 oder sowas in der Größenordnung, wenn es dir nicht passt. Das ist wirklich schon viel Geld, was da verloren geht.
Da ist wahrscheinlich die Größe einfach ein Vorteil. Dass, wenn wir eine Fehleinstellung haben, ist das für uns nicht wirtschaftlich so wesentlich. Aber wir haben bisher bei diesen Einstellungen, bei den übrigen, bei den wesentlichen, haben wir sehr viel Glück gehabt, dass wir da immer ein sehr gutes Händchen final mit gehabt haben. Aber das weiß man natürlich eigentlich immer erst im Nachhinein.
Ja, sehr gut. Jetzt hast du ja am Anfang gesagt, ihr seid sehr international unterwegs. Wenn man sich jetzt als Studiengänger zum Beispiel bei euch bewirbt, ist dann auch Grundvoraussetzung, dass man, sag ich mal, der absolute Englischexperte ist oder sagt ihr, ach, wir haben ja auch Tagesgeschäft, das ist gar nicht unbedingt erforderlich?
Na, du weißt, wie es ist. Früher standen in Stellenanzeigen drin, dass du dir ein hervorragendes Englisch wünschst. Das schreiben wir mittlerweile nicht mehr rein. Es ist halt vorteilhaft, wenn du Englisch kannst. Dann bist du halt für dich universell einsetzbar. Dann kannst du ein nationales, aber auch internationales Geschäft machen. Wenn du es nicht kannst, dann bist du halt nicht in der Lage, die internationalen Themen zu machen. Es ist aber bei uns nicht so, dass das internationale Großteil unseres Business ausmachen würde. Es ist so ungefähr 20-25% von den Sachen, die wir machen, läuft mit internationalen Mandanten. Ein Teil davon läuft sogar auf Deutsch. Ne, wenn die Tochtergesellschaften komplett hier auf Deutsch laufen, dann sind es zwar internationale Mandate, aber es läuft nicht auf Englisch. Also bei uns kann man hervorragend auch ohne Englisch zurechtkommen. So international sind wir noch nicht.
Also auch da ist dann eine Hürde schon wieder genommen.
Das ist, dazu, wir bieten natürlich auch Business-Englisch an. Ne, wir haben entsprechende wöchentliche Kurse. Dann kommt eine Trainerin zu uns, wo wir denjenigen, die das lernen möchten, dann entsprechend dabei helfen. Weil es halt schon so ist, wenn du dich darauf verlässt, was in der Schule vermittelt worden ist und dich dann beklagst, was die Leute es nicht können, das ist der falsche Ansatz, sondern wir müssen gucken, dass wir das beibringen, was die Menschen bei uns brauchen können, was ihnen für ihre Entwicklung hilft, und das ist dann ein totales Win-Win.
Ja, also gerade in den großen Einheiten wird Steuerberatung einfach internationaler. Bei mir in der Uni war es noch so, dass die Englischkurse immer parallel zu den Steuerkursen lagen, weil man hat gesagt, naja, die Steuerleute kommen eh nicht zum Englisch. Das war dann im Job dann schon mal eine Herausforderung, genau wie du sagst, dann hat man halt Englischkurse im Job besucht, um da halt so ein bisschen das Thema reinzukommen.
Ja, und zudem ist es ja auch so, wenn du das praktisch machst, dann geht das. Wenn du das nur theoretisch machst, wenn du Englischkurse machst und das praktisch nicht brauchst, hat das alles relativ wenig Wert. Du kommst eigentlich relativ schnell rein, wenn du das im Tageseinsatz machst. Wenn du dich halt, das ist halt deutlich angenehmer, wenn du jetzt mit Nicht-Muttersprachlern auf Englisch zu tun hast, merkst du halt auch relativ schnell, die versuchen sich auch irgendwo zu verständigen und das baut dann so auch diese Ängste ab. Und diese Ängste sind ja häufig was, was den meisten im Weg steht, um vernünftig Englisch zu sprechen.
Ja. Meine eigene Erfahrung war immer so ein bisschen, jetzt bin ich in die Branche gekommen und jetzt hat man das Gefühl, jetzt kann man irgendwas und auf einmal macht man dann wieder was Neues, weil sich irgendwas geändert hat, weil man in den Job auf der Karriereleiter eins höher gegangen ist. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das, was ich früher mal können musste, brauche ich heute gar nicht mehr, habe aber irgendwie 10 Jahre gebraucht, um das alles zu verstehen und sicher zu behalten. War das bei dir ähnlich? Du hast ja auch eine sehr starke Entwicklung gemacht. Würdest du das so unterstreichen oder würdest du sagen, nee, es ist noch ganz anders bei dir?
Ja, es ist definitiv auch schon so. Ich bin ja von Hause aus, ich bin ja gelernter Diplom-Finanzwirt und habe Ausbildungsstudium im Finanzamt in Gladbach Mitte gemacht und bin dann danach direkt rausgewechselt in die freie Wirtschaft und habe dann den klassischen Werdegang bei einer WP-Gesellschaft gemacht als Steuerassistent, habe dann Steuerberaterexamen gemacht und habe mich in der Organisation hochbewegt. Für mich war es aber eigentlich eine logische Weiterentwicklung, dass ich gemerkt habe, ne, ich arbeite mich an dem ab, was es da gerade zu können gibt. Als ich dann soweit war, dass ich das gekonnt habe, habe ich mich nach oben orientiert, habe geguckt, was machen die denn eigentlich? Und habe geguckt, ist das für mich eigentlich spannend? Und das war eigentlich immer spannend und habe mich dann darüber immer weiter nach oben entwickelt und das große Glück gehabt, dass ich es geschafft habe, Menschen hinter mir herzuentwickeln, die dann den Job gemacht haben, den ich dann nicht mehr machen musste. Und jetzt bei KBAT mit unseren 200 Leuten bin ich jetzt Managing Partner und meine Weiterentwicklung kommt jetzt auch daraus, dass wir als Unternehmen wachsen und uns weiterentwickeln. Und eben versuchen, nicht nur zu reagieren, was am Markt passiert, sondern aktiv gestalten an dem Gedanken, wie muss so ein Steuerberatungsunternehmen mit 220, 250 Leuten in 2, 3 Jahren dann eigentlich aussehen? Was gibt es da für Anforderungen? und was muss der Managing-Partner eigentlich können?
Der Josef Weigert von der Unternehmensberatung Weigert und Kunde sagt immer, vorne ist immer Platz. Aber ich habe ganz viele Mandanten, die sagen, vorne ist es immer sehr einsam und da weht der Wind immer von vorne. Und ich würde sagen, die haben auch gar nicht so Unrecht, weil genau wie du gesagt hast, man hatte auf der Karriereleiter nach oben immer Leute vor sich, konnte gucken, was findet man da gut oder schlecht, was die so machen. Jetzt steht man auf einmal selber da und hat keinen mehr, auf den man gucken kann. Also das macht das nicht unbedingt leichter.
Ja, es ist ein anderes Programm, ne? Du musst halt nicht mehr so arbeiten, um nach vorne zu kommen. Aber auf der anderen Seite, für mich ist es durchaus auch eine tolle Chance, weil du, wenn du eine Basis hast, wo du selber gestalten kannst und einen Einfluss darauf hast, in welchen Kurs dein Unternehmen nimmt, das finde ich persönlich, für mich ist das der totale Motivator dahinter. Also ich habe in größeren Einheiten, habe ich mich immer darüber geärgert, dass irgendwelche aus meiner Sicht unverständlichen, vielleicht nicht die schlauesten Entscheidungen getroffen wurden, wo ich mir immer gedacht habe, für ein gutes Unternehmen müsste man das anders machen und ich hatte keine Möglichkeit, das zu ändern. Und das war für mich mit einer der größten Frustratoren im Job. Und in einer Einheit zu sein, wo ich im Partnerkreis ein gemeinsames Verständnis davon habe, wo wir hinwollen, wie wir miteinander umgehen, was wir für einen menschlichen Stil haben, ich finde, das ist schon eine hervorragende Voraussetzung dafür, um unternehmerisch erfolgreich zu sein.
Martin, das ist ein ganz tolles Schlusswort. Ich finde, ihr habt eine ganz erfolgreiche Kanzlei aufgebaut und ich schätze dich auch sehr als Mensch. Wir haben ja schon ein oder zwei Projekte mal zusammen angesprochen und das war immer sehr auf Augenhöhe, fand ich. Gerade als wir selbst auch noch ein bisschen kleiner waren, hast du das auch mal gemacht. Vielen Dank dafür und ja, vielleicht sehen wir uns ja noch einmal bei einem anderen Podcast.
Sehr gerne, das freut mich. Danke, dass ich da sein durfte.
Das war's mit unserem Kanzlei-Podcast. Die Steuermannschaft bedankt sich fürs Zuhören und freut sich über weitere Follower und Likes. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam Kurs Richtung Zukunft setzen.